Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 1. Februar 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute wäre normalerweise Bundesratssitzung, ist auch Bundesratssitzung, aber es gibt keine Informationen, es läuft nichts. Dominik, ist das einfach etwas zu tun mit der ganzen Börsenkrise, oder was meinst du?
Ja, ich weiss nicht warum. Es sind auch auf dem Plan, weißt, wo man uns schickt am Vorabend mit allen unwichtigen Themen, hat es nur unwichtige Themen drauf gehabt, und auch sonst hat man jetzt nicht gehört, dass da wahnsinnig viele Sachen entschieden werden, und von dem her, aber ich habe natürlich schon gelacht, oder man hat das Gefühl, der arme André Simonazzi, Vizekanzler und Bundesratssprecher, ist so schockiert vom letzten Mittwoch, jetzt gibt es gar keine Medienkonferenz mehr.
Genau, eben nicht mehr von diesen blöden Journalisten
aufgehört,
das ist jetzt vorbei. Gut, trotzdem haben wir natürlich ein paar Themen zum Besprechen. Heute einen interessanten Gastbeitrag, oder ist es gestern gewesen? Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, Walter Rüegg gestern gewesen zu der Problematik Solarpanels. Ja, man tut teilweise in der Energiepolitik, hat man ein bisschen den Eindruck, tut man immer, wie soll ich sagen, die vernünftigen Ansichten auslagern an Gastautoren, während der Redakteur, der zufällig zuständig ist bei der Zürich Zeitung, ja, genau, habe ich noch vergessen, der David von Plon, den ziemlich viele Sachen schreibt, wo man ja sehr geteilter Meinung kann sein. Um was geht es bei Walter Rüegg?
Ja, also wir haben ja bei uns auch schon darüber geschrieben, aber es ist schön, wenn auch in der Zürcher Zeitung so etwas erscheint. Der Titel ist «Die toxische Seite der Solarpanels. Sonnenenergie soll die Welt retten, doch sie verursacht gigantische neue Probleme». Und das fängt natürlich an beim Ressourcenverbrauch von seltenen Erden, aber auch Metall, die rar sind, wie Kupfer und so weiter. Der Preis von denen ist aufgegangen, für das braucht man Minen. Das sind nicht schöne Minen, das sind entweder ist es Untertag, dann sieht man zwar weniger, weil es dunkel ist, aber schöner ist es nicht. Und im Tagebau ist es auch ganz wüst. Und es gibt, man muss da dann aus dem Gestein die Sachen rausschwemmen. Für das braucht man Chemie. Die Chemie, die sollte man entsorgen, die tut man aber nicht entsorgen und so weiter. Also, das ist wirklich, dort fängt es sozusagen an, wie man die Sachen zusammenbaut. Und es hört natürlich auf am Schluss bei der Entsorgung, wo eigentlich noch niemand richtig weiss, wie man das macht und ob denn das wirklich so toll ist. Und er tut dann auch noch beschreiben, halt, wie gross der Materialeinsatz ist im Verhältnis von der Produktion von so einem Solarpanel. Oder dann wird es halt ziemlich absurd. Aber du hast es vorhin gesagt. Das ist so die vernünftige Zugangsweise, wo Kosten und Nutzen so ein bisschen in Relation stellt und Äpfel mit Äpfel und Birne mit Birne vergleicht. Das ist halt immer noch sehr selten außerhalb vom Nebelspalter.
Genau, und man fragt sich, warum, oder? Also, meine, die NZZ ist eine bürgerliche Zeitung, hat eigentlich keine Aktien bei den Linken, weil es geht letztlich natürlich wirklich um das. Es ist eine Realitätsprüfung von Nöten, oder? Wo die Linken und auch die Grünen auf keinen Fall wollen zulassen oder selber sich nicht wollen eingestehen. Wir haben einen enormen Energiebedarf, schon heute, und wir werden in Zukunft noch mehr haben. Vor allem, wenn man die ganze Welt anschaut und sich überlegt, China, Indien, aber auch noch andere Schwellenländer werden auch wollen, so können leben wie wir. Und das bedeutet immer einen unglaublichen Energiebedarf. Und langsam merken die Leute, ja, die Energie, das ist nicht so einfach, die einfach irgendwo zu haben überhaupt. Das ist nicht einfach. Und die fossilen Brennstoffe haben halt eine unglaubliche Bedeutung für unser modernes Leben. 82% vom ganzen Energiebedarf von der Welt wird immer noch gedeckt durch fossile Brennstoffe. 82%, das ist wirklich eine Zahl, die ihr euch merken müsst. Das ist auch die Zahl, die in den letzten Jahren trotz allen Anstrengungen praktisch unverändert geblieben ist. Sie hat sich ein leicht zurückgebildet, aber praktisch überhaupt nicht. 82%. Und bei den Solarpanels, richtig wie du sagst, oder auch jetzt der Walter Rüegg sagt, es ist einfach eine Technologie, wo man sich muss fragen, ist das eine gute Lösung für uns? Es ist eben erstens volatil, weil halt die Sonne nicht immer scheint, unter anderem in der Nacht nicht. ist einfach ein Problem. Schon mal 50% kann es gar nicht genutzt werden. Das ist schon mal ein riesen Problem. Flächenbedarf ist riesig. Dann auch ein Thema, wo man nicht genug betonen kann. China ist der grösste Produzent jetzt von Solarpanels. Aber wenn wir gleichzeitig uns wollen von China ein bisschen distanzieren, einfach weil, damit wir nicht mehr so abhängig sind wirtschaftlich, dann sind Solarpanels die falsche Antwort. Man hat in Europa Firmen gehabt, die haben alle oder die meisten bankrott gemacht. Also es gibt extrem viele Probleme, die man nur hat, weil man nicht zugeben will, wir brauchen viel Energie und wir haben eigentlich eine bewährte Technologie und die heisst Kernkraft. Und die ist sehr bewährt und die kann man auch noch weiterentwickeln. Man kann noch viel bessere Kernkraftwerke bauen. Nur weil man das nicht will, aus ideologischem Starrsinn oder vielleicht auch, weil man einfach nicht zugeben will, dass man sich geirrt hat, müssen wir jetzt da überall Solarpanels aufstellen oder eben Windräder bauen.
Du darfst dich freuen, morgen Abend am 17:45 auf nebelspalter.ch Miss Feusi Federal mit der Aline Trede, wo ich ausnahmsweise nicht eine halbe Stunde, sondern dreiviertel Stunde mit ihr diskutiere genau über das. Oder? Und es ist halt wirklich, es ist wahnsinnig, also wir kommen nicht zum Ziel, außer dass sie zugesteht, man soll die Wasserkraft ausbauen, die Projekte. Und es brauche ich dann nicht so viel Windrädli und es brauche ich weniger Solarzellen als ihre eigene die Fraktionskollegin in der Arena gesagt hat, also nicht 4500 Windturbinen brauche ich, aber am Schluss geht es dann halt nicht auf, sage ich, aber kannst dich wirklich freuen, es gibt eine heisse Debatte auf nebelspalter.ch.
Gut, und eine sogenannte heisse Debatte hat gestern auch stattgefunden zwischen dem Altmeister Christoph Blocher und wie soll man dem sagen, aufstrebende Babytalent, aufstrebende Talent, Nicola Forster, ist es ein bisschen gemein, aber ist ja gleich ein relativ alter, erfahrener Politiker, trifft auf einen weniger erfahrenen und es ist natürlich um Europa gegangen. Dominik, was sind da die Einzelheiten?
Ja, das Interessante finde ich, es gibt nichts Neues bei dieser Debatte. Also der Nicola Forster, also er kommt mit all dem, wo wir schon x-mal gehört haben. Also fängt an bei der Behauptung, es hätte eine Rezession gegeben, wegen dem EWR-Nein in den 90er Jahren. Das ist längstens wieder leid. Das ist eine reine zeitliche Koinzidenz, hat nichts mit einer Kausalität zu tun. Wird sehr oft verwechselt auf der linksgrünen Seite natürlich. Aber, und es geht dann weiter, oder man muss jetzt etwas machen. Es ist immer, dass die EU-Turbos, die sind jetzt einfach der Meinung, man muss jetzt etwas machen, oder? Man weiss aber nicht recht, warum, weil es ist eigentlich ja gar nicht wahnsinnig viel passiert. Er kommt dann wieder mit der Medtech-Branche. Die hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Rekordjahr hinter sich, obwohl man ihren Untergang prophezeit hat. Und auch bei der Metallindustrie, wo wir auch gehört haben, dass die, das ist ganz schlimm, dass die dann ab dem Sommer 2022 keinen Marktzutritt mehr hat, habe ich nicht gehört, dass wir nicht mehr exportieren können in den Binnenmarkt. Das stimmt einfach nicht. Und Schluss bleibt letztlich für mich die Erkenntnis, also ich meine, wenn die EU-Turbos nichts Neues bringen, die alten Argumente sind längstens wieder leid und das Rahmenabkommen, glaube ich nicht, dass es zurückkommt.
Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, Christoph Blocher sagt auch seit 1992 immer das Gleiche.
Nichts Neues passiert. Ein Unterschied, weil der Nicola Forster, der will ja etwas Neues. Und wer etwas Neues, also, darum, es ist richtig, der Christoph Blocher sagt auch nichts Neues, aber er muss nicht.
Gut, der kann sich einfach zurücklehnen und warten, bis alles sich auflöst. Nein, aber was ich noch muss nachtragen, die Debatte, das ist eine öffentliche Debatte gewesen, wo? In Zürich. Ja. Ich weiss aber gar nicht, wer das organisiert hat.
20 Minuten,
also die Pendlerzeitung von der Tamedia hat das organisiert, oder von der TX Group, wie es heute moderner heisst. Es ist interessant, was du sagst, insofern es geht mir auch so, wenn ich einmal die Europa-Berichte lese, oder, die sind auch eigentlich immer praktisch das Gleiche seit Jahren und dann finde ich immer schön, wenn dann die Euro-Freunde immer sagen, ja, wir brauchen endlich eine Debatte, wir brauchen endlich eine Debatte oder wir brauchen endlich eine Auslegerordnung. Und wir haben die Auslegerordnung so viel mal gemacht, also wir könnten den Weg von Zürich bis auf Bern pflastern mit Europa-Bericht. Wir wissen eigentlich alles. Und es ist einfach nicht eine Frage vom Wissen, sondern es ist eine Frage vom Willen. Wir wollen nicht, die grosse Mehrheit von der Bevölkerung wollen sich nicht integrieren in das Europa. Und da glaube ich, wenn man den Zustand anschaut von der EU, dann wird das also bleiben. Zum Zustand von der EU auch, muss ich jetzt wirklich betonen, wir tun jetzt da die ganze Gastautoren loben, aber Gastautor Beat Stauffer, ein Journalist, den ich auch von früher noch kenne, der hat auch früher noch für die Weltwoche geschrieben oder auch für die Basel-Zeitung, wirklich ein guter Kenner von der Migrationspolitik, von der Migration in Europa, insbesondere in Nordafrika, kennt er sehr gut. Und er hat eigentlich eine sehr gute, eben, eine Auslegeordnung gemacht. Was ist das Problem von der Migrationspolitik in der EU? Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
Ja, ich finde es einen interessanten Gastbeitrag und eben, wir loben ja, also es ist auch schlimm, wenn man bei einer Zeitung, die so viele Ressourcen hat wie die NZZ, Gastbeitrag vor allem lobt, oder? Aber das ist ein anderes Thema. Nein, bei dem ist wirklich halt gut, weil er sehr genau anschaut und er sagt, es gibt wirklich mehrere Alarmzeichen, insbesondere Millionen von Leuten, die parat sind, über das Meer zu kommen oder irgendwo einzudringen auf irgendwelchen Routen. Und das, man muss sich vorbereiten, es länge eben nicht mehr, dass man einfach so ein bisschen ein sogenanntes humane Grenzregime haben rund um das Konstrukt EU, wo wir zumindest drin sind und bei Frontex mitmachen, sondern es ging wirklich um grundsätzliche Fragen. Aussengrenzen lassen sich nicht human schützen, schreibt er. Und es ist wirklich die Frage, wie kann man sicherstellen, dass es überhaupt noch ein Asylrecht gibt, das funktioniert. Und dass man tatsächlich dafür die Aussengrenzen letztlich verhindert, dass Migranten einfach in Massen wie 2015 nach Europa kommen und auch in die Schweiz.
Genau, ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie bei der Energiepolitik, die wir vorher besprochen haben. Es gibt einen riesen Elefant im Raum, in der EU, auch in der Schweiz, und der heisst einfach Grenzen. Und es ist wirklich so, dass die Leute um jeden Preis wollen verhindern, dass man einfach zur Einsicht kommt und dass er halt auch einräumen muss, wenn du überhaupt willst, eine Migrationspolitik machen, wenn du willst, Asylpolitik machen, wenn du willst, Leute retten, dann musst du eine Grenze haben, die du im Griff hast. Weil sonst funktioniert alles nicht mehr. Dann müssen wir gar keine Politik mehr machen. Dann können wir einfach sagen, sollen einfach alle kommen. Ja, und wir warten einfach, bis wir Bürgerkrieg haben in allen Ländern, bis die Leute irgendwie, ich weiss auch nicht, sich gegenseitig Köpfe einschlagen. Es ist ganz einfach, solange Grenzen nicht können überwacht werden, wenn man die Grenzen nicht durchsetzen kann, sei es die Aussengrenzen von der EU, sei es die Südgrenzen von Amerika, ist genau die gleiche Diskussion in Amerika, sei es auch unsere Grenzen, oder? Ich meine, wir haben enorm viele illegale Übertritte über unsere Grenzen, weil wir das Grenzregime auch im Zeichen von Schengen natürlich auch stark abgebaut haben und relativiert haben. Aber jede Einwanderungspolitik, und sie kann noch so grosszügig sein, sie kann noch so humanitär motiviert sein, sie kann die beste Migrationspolitik sein von der Welt. Ohne Grenzen geht's nicht. Und wie der Beat Stauffer richtig auch sagt, Grenzen schützen heisst auch ab und zu Zwangsmassnahmen anwenden. Und das ist einfach da, ja, wo die Leute nicht hören wollen, nicht wollen glauben, wie das ist halt schön gewesen in der Kinderstube, dass man hat können sich einbilden, Familie, Kinderstube, die hat's immer schön, es gibt nie wüstes Wetter, es gibt nur Nacht, wenn wir wollen Nacht haben. Ja, das ist das Weltbild von Kind. Und die Welt ist ein bisschen anders.
Ja, es ist halt, er nennt das Denkfehler, oder? Es gibt in seiner Meinung nach verschiedene, mindestens zwei grosse Denkfehler. Der erste, wie schnell Migrationsbewegungen anschwellen können. Ja, ich glaube, das wird komplett unterschätzt. Es ist aber komisch, dass es unterschätzt wird, weil 2015 haben wir genau das erlebt, oder? Und der zweite Denkfehler, sei der, sei, dass die gegenwärtige oder jetzt kommende Migrationskrise, die können, dass die immer noch mit bisherigen Mitteln bewältigt werden können. Wir können nicht einfach ein bisschen grosszügiger sein gegenüber denen, die es schaffen, weil das führt eben zu falschen Anreizen, oder? Und seiner Meinung nach braucht es wirklich eine völlig neue Migrations- und Asylpolitik. Dem kann man zustimmen. Das Problem ist einfach, ich sehe nicht eine Europäische Union, die da auch nur ansatzweise in der Lage wäre, etwas Neues zu entwickeln. Sondern da gibt's einfach die Instrumente, die es gibt. Es gibt Frontex, es gibt Dublin, es gibt dann für den Sicherheitsbereich Schengen. Wir haben das bei Bern einfach gestern ein bisschen vermischt. Man muss unterscheiden. Asylbereich ist Dublin, das Dubliner Abkommen, und Schengen ist wieder hergehängt. Die sind miteinander verbunden, aber es sind zwei verschiedene Verträge. Das hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Aber dass da etwas Neues käme, eine neue Konzeption, wo eben der Elefant im Raum, nämlich wie schützt man eine Aussengrenze? Und was machen wir, um den Migrationsdruck wirklich zu lindern? Das wäre auch, wir reden über Entwicklungshilfe. Und zwar muss Entwicklungshilfe eben nicht sein, oh, ihr lieben Afrikaner oder Asiaten, wir machen jetzt mit euch Gender, Mainstreaming, Training und Critical Race Theory. Sondern, nein, was es braucht für wirtschaftlichen Aufschwung ist relativ einfach. Es braucht eine Eigentumssicherheit, es braucht tiefe Steuern, es braucht wenig Politik und mehr Freiheit. Und das hat überall, wo man das eingeführt hat, von Singapur über Taiwan, über Korea, hat das funktioniert. Aber es ist nicht auf der ideologischen Linie von denen, die Entwicklungshilfe betreiben.
Genau, also mehr Schweiz und weniger Kongo, das wäre eigentlich die Lösung. Aber noch schnell kurz zu dem hören, wo natürlich recht hat. Dublin und Schengen sind zwei verschiedene Abkommen, aber sie hängen eben auch inhaltlich zusammen. Weil der Witz, und das ist das Problem heute von der Asylpolitik, eben auch, nicht nur von der Einwanderungspolitik, dass Schengen Aussengrenze ist Grenze. Und wenn jemand mal über die Aussengrenze gekommen ist, dann kann er Asylanträge stellen. Eigentlich sollte er sie dort stellen, wo er gerade ankommt, aber das machen natürlich die meisten nicht, sondern sie reisen zuerst weiter und schauen, dass sie in einem Land sind wie Deutschland und nicht gerade Ungarn. Und von dem her ist es eben schon fast nicht zu trennen. Das Schengen-Regime und das Dublin-Abkommen, das hängen total eng zusammen. Und der Hauptpunkt ist genau das, die Aussengrenze, die Schengen-Aussengrenze kann nicht genügend überwacht, kontrolliert werden. Und da ist jetzt das Problem von der EU, oder? Weil das sind Nationalstaaten. Nationalstaaten können ursprünglich eigentlich nichts anderes müssen machen, als Grenzen sichern. Mit der Armee im letzten Notfall. Und die EU ist kein Nationalstaat. Und deshalb gibt es einen wahnsinnigen Anreiz, dass die Staaten sich gegenseitig im Prinzip immer ein bisschen bescheissen, oder? Weil eben Ungarn ist ein ganz typischer Fall. Die schicken einfach immer die Leute weiter. Selber nehmen sie überhaupt keine Asylbewerber, schicken die weiter auf Österreich und auf Deutschland und lachen sich ins Fäustchen. Das gleiche Problem haben wir in Italien, dass die Italiener aufgrund von der Topografie und der Geografie total benachteiligt sind. Sie sind praktisch der Hub für ganz Afrika. Alle kommen dorthin und da können sich natürlich die Irländer oder die Schweden können sich auch ins Fäustchen lachen und sagen, das ist nicht unser Problem, dass Italien dummerweise im Mittelmeer liegt und Schweden liegt halt an der Ostsee. Das ist halt unfair, aber in einem Nationalstaat gibt es ja die Unterschiede auch, aber ein Nationalstaat hat eine ganz andere interne Solidarität, auch eine ganz andere interne Ausgleichskultur, wo man eben gewisse Regionen anders oder schützt und so weiter. Das funktioniert in der EU nicht, weil die EU ist nicht ein Nationalstaat. Aber auch das gehört zu den Tabus, über das wird man nicht so reden. Haben wir vielleicht noch das letzte Thema? Ja,
was? Was hast denn du gegen Schweden? Du hast jetzt schon gestern von Schweden, hast Schweden dran.
Ja, Schweden ist eigentlich, habe ich nichts dagegen, weil Schweden hat ja
Finnland, oder?
Finnland ist ja, finde ich, auch vernünftig. Nein, Schweden wird ja nur, es geht nicht gegen Schweden, sondern es geht um Geografie. Oder? Es ist völlig klar, dass Nordeuropäer von diesen ganzen Migrationsströmen ganz anders betroffen sind als Italien oder zum Beispiel Spanien oder Griechenland. Und deshalb hat ja von Anfang an das Dubliner Abkommen nicht können funktionieren, weil letztlich halt wirklich der Anreiz, dass man einfach seine Probleme nicht löst und den anderen weiterschiebt, der ist halt sehr gross.
Jawohl. Dann, was heute auch noch war, ist der neue außenpolitische Bericht rausgekommen. Du hast vorher von Europa-Bericht geredet, der außenpolitische Bericht. Ist auch so ein Bericht, der jedes Jahr kommt und dann besprochen wird. Ich habe ihn nur schnell durchgeschaut. Es ist 24 Mal von Neutralität zu reden, weil das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema jetzt von den nächsten Wochen und Monaten. Einerseits die SVP oder die Pro-Schweiz, die für eine Initiative sammelt, die Neutralität, die immerwährende garantierte Neutralität in der Bundesverfassung festschreiben. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele, die Neutralität schleifen wollen. Wenn völlig anders definieren oder gar ganz abschaffen. Das ist eine Geschichte vom Nebelspalter letzten Freitag, dass die Maya Rinicker, FDP Aargau, gerne Leopard-Panzer ins Ausland verkaufen. Wir haben 96 an einem geheimen Ort, wo aber ziemlich viel wissen, wo er ist, an einem geheimen Ort eingelagert. Die könnte man an ein Land liefern, wo dann würde Panzer, die schon dort sind im Land, an die Ukraine liefern. Das ist eigentlich klar, dass das mit dem heutigen Verständnis von Neutralität nicht vereinbar ist und wirklich ein Bruch wäre. Und sie ist aufgelaufen in der Sicherheitspolitischen Kommission. Aber es gibt wirklich starke Kräfte, die jetzt darauf einschaffen, dass man das plötzlich kann. Und lustig, es sind eben auch die Grünen sind gegen das gewesen, aber zum Beispiel die Sozialdemokraten sind dafür gewesen. Und das ist ein bisschen komisch, weil das ist ja die Partei, die vor anderthalb Jahren im Kriegsmaterialgesetz ganz stark und das auch durchgesetzt hat mit Hilfe der Mitte, dass man viel restriktiver geworden ist und eigentlich nichts mehr darf exportieren. Aber jetzt ist die Situation anders und jetzt hat sogar der SP dem Vorschlag zugestimmt, der völlig verquer ist, auch zu dem aussenpolitischen Bericht von Ignacio Cassis, der in der gleichen Partei ist, wie Maya Rinneker.
Absolut, das ist einfach Prinzipienlosigkeit, das Parteiprogramm, weil die gleiche Partei hat ja auch immer Waffenlieferungen kritisiert während dem Zweiten Weltkrieg. Dort ist es neutralitätsrechtlich absolut in Ordnung gewesen. Früher war es eigentlich immer so gewesen, dass man hätte als Neutraler können beide Seiten beliefern, solange dass das private Anbieter gewesen sind und nicht der Staat. Und eben da kommt aber der wichtige Punkt, Waffenlieferungen in die Ukraine traditionell, wäre das mit der Neutralität nur vereinbar gewesen, wenn wir gleichzeitig den Russen würden liefern. Und das will doch niemand. Und ich meine, die Leute finde ich auch da wieder sehr, sehr kurzsichtig, weil sobald die Schweiz da mitmachen und würde liefern, dann käme Russland sofort und würde sagen, also wenn sie raffiniert sind, würden sie sagen, ja, neutralitätsrechtlich, früher war es so gewesen, jetzt müssen wir uns auch liefern, wir würden gerne ein paar Kampfpanzer übernehmen, wir zahlen sogar einen besseren Preis, die von der Ukraine wären ja so wahrscheinlich gratis. Nein, also das ist absolut kopflos, das muss man absolut bekämpfen und man muss einfach einmal aufhören, die Neutralität auch eigentlich in Geiselhaft zu nehmen für die Europapolitik, weil letztlich geht es um das. Es ist ja immer wieder, die Euro-Turbos haben ja immer, meiner Meinung nach, die falsche Vorstellung, dass es einfach gewisse Hindernisse gibt auf dem Weg in die EU und die muss man einfach sukzessive, systematisch wegräumen und dann wollen die Leute mit Begeisterung in die EU. Früher war das Personenfreizügigkeit gewesen, deshalb ist das wieder bilateral so wichtig geworden. Dann das Bankgeheimnis, ist auch immer ein Fall gewesen, wo man Gefühl hat, ja, wir müssen das einfach abschaffen, dann können wir auch in die EU. Und jetzt ist es Neutralität. Und wie die zwei anderen Beispiele zeigen, hat das überhaupt nichts geändert an der Stimmung in der Bevölkerung. Im Gegenteil, die Leute wollen noch weniger in die EU. Es ist eben nicht wahr, dass die Frage nur zu tun hat mit irgendwelchen Einzelproblemen oder mit dem persönlichen Nutzen, den die Leute haben. Nein, es ist eine grundsätzliche Frage. Willst du den Nationalstaat Schweiz aufgeben, weil du meinst, 700 Jahre ist jetzt genug, oder nicht? Und das wollen die Leute nicht. Die Leute finden nicht, dass die 700 Jahre eine so eine grosse Schadensbilanz sind. Das ist der Punkt.
Ja, das ist ein bisschen so, es stört mich einfach, dass der Vorschlag aus der FDP-Reihe kommt, oder? Also, die Prinzipiellosigkeit, die, ja, sind wir uns, ja, nicht gerade gewöhnt, aber die überrascht eigentlich auf der linken Seite nicht wahnsinnig. Die Grünen übrigens sind dagegen gewesen, gegen die Lieferung. Aber der Antrag aus der Reihe von der FDP, finde ich dann schon ein bisschen Skandal. Und noch eine herzige Side-Story. Wir haben die Geschichte gehabt, dass Erkan Abrecht hat den Maya Rinneker angerufen. Und sie hat nichts wollen sagen dazu, hat wollen sozusagen die Geschichte verhindern, weil sie eben schon längstens mit einem ihrer viel wohlgesinnteren Journalisten einen Deal gehabt hat, offensichtlich, nämlich von der NZZ am Sonntag, dass man dann das mehr oder weniger abfeiert. Und dann hat sie auch noch dürfen ein Interview nachher schieben. Und es ist dann noch natürlich lustig, dass er eigentlich relativ unwichtig die Nationalrätin so zu einem Interview in der NZZ kommt.
Genau, gut. Das war von Bern einfach heute an dem 1. Februar 2023 auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns hier auch abonnieren oder auf Spotify, auf Deezer oder auf Apple Podcasts und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen, könnt uns viel, viel Sterne geben, damit wir gut bewertet werden. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.